Liebe Gemeinde, bestimmt kennen Sie das berühmte Knoten im Taschentuch. So eine kleine Erinnerungshilfe im Alltag, bloß nichts vergessen. Den Einkauf, den wichtigen Anruf, das Kind abholen, bloß nicht vergessen. Oder den Geburtstag der Schwiegermutter. Früher, da band man sich tatsächlich so einen Knoten ins Stofftaschentuch. Auch die Knoten an den Halstüchern von Pfadfindern sollen an das große Motto erinnern, jeden Tag eine gute Tat. Heute wird das mit unseren Tempotaschentüchern eher schwierig. Die gehen ja sofort kaputt dabei. Also helfen wir uns irgendwie anders. Terminerinnerungen im Handy, Notizen auf der Hand, Eselsohren im Buch oder so kleine Klebezettel am Kühlschrank. Ich merke bei mir selbst, ich brauche solche Erinnerungshilfen. Es strömt so viel auf mich ein, dass ich sonst Wichtiges übersehe. Der Bibeltext für heute ist für mich wie ein solcher Knoten im Taschentuch. Eine Erinnerung an den Kern unseres Glaubens, also an das, was wir eigentlich mit aller Kraft vorm Vergessen schützen sollten. Im 5. Kapitel des Römerbriefs fasst Paulus in 11 Versen die großen Themen unseres Glaubens zusammen. Ich lese seine Worte einmal vor. Paulus schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, und wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wenn ich ehrlich bin, Paulus macht es uns nicht immer leicht. Lange Sätze, verschachtelte Gedanken. Haben Sie beim Hören jetzt gerade alles sofort verstanden? Ich nicht. Also nach dem ersten Lesen musste ich erst noch mal zweimal nachlesen. Was hat er denn da geschrieben? Was hat er gemeint? Verwirrend finde ich zum Beispiel, dass die Zeiten so durcheinander geraten. Paulus springt hin und her zwischen dem, was Gott in Jesus Christus schon für uns getan hat, zu dem, was es heute für uns bedeutet, und dann noch mal weiter, welche Konsequenzen das in Zukunft haben wird. Also alles etwas durcheinander. Vielleicht überschlagen sich seine Worte auch, weil er so begeistert ist von dem, was er da schreibt. Ich will mal versuchen, das etwas zu sortieren. Und dabei stelle ich mir vor, dass ich drei Bücher in der Hand habe. So wie eine Büchertrilogie. Drei Bücher wie Winnetou 1 bis 3 oder so. Und dann stelle ich mir vor, ich halte das mittlere Buch in meiner Hand. Und dort lese ich auf dem Klappentext. Dort wird nämlich beschrieben, was diese ganze Trilogie ausmacht. Ich lese also von der Beziehung zwischen mir und Gott in Jesus Christus. Und dann lese ich auf diesem Klappentext des zweiten Buches, was bisher geschah. Also was war im ersten Band? Dann wird natürlich auch beschrieben, was passiert aktuell. Also was beschreibt den Inhalt des Buches, das ich gerade in den Händen halte. Und dann folgt auch schon der Ausblick, ah ja, das kann ich im dritten Buch erwarten. Die Zukunft. Was kann ich von Gott erwarten? Schauen wir also einmal drauf, was geschah bisher. Ein Blick in die Vergangenheit. Paulus schreibt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Also, als wir schwach waren. Als wir Gott fernstanden. Nicht nachdem wir uns gebessert hatten. Nicht nachdem wir alles richtig gemacht hätten. Sondern vorher ist Christus für uns gestorben. Das heißt, ganz am Anfang steht die Gnade und nicht mein frommes Leben, nicht meine moralische Anstrengung. Ich sehe das immer kritisch, wenn mir jemand sagt, ich muss erst mehr werden wie Jesus, damit Gott mich annimmt. Sonst nimmt er mich nicht an. Dann denke ich, nein, Gott nimmt uns an und das steht an erster Stelle. Und darum dürfen wir natürlich wachsen, hin zu Jesus, ja. Aber das steht nicht am Anfang. Gott erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der Anfang. Und das befreit vom religiösen Leistungsdruck. Zwischen Gott und mir, da steht nämlich nicht mein Verhalten, sondern zwischen Gott und mir steht Gottes Entscheidung zur Liebe, zur Annahme und zur Gnade. Damit wendet sich Paulus auch gegen die Vorstellung seiner jüdischen Tradition. Denn dort war es immer klar, derjenige, der sich durch gute Taten als guter Mensch erweist, der bekommt Anteil an Gottes Heil. Das eigene Tun war also der Schlüssel. Bei Christus ist es aber jetzt alles anders. Da entscheidet allein die Tat Gottes. Gott ist es, der durch sein Handeln uns Menschen zum Heil führt. Und dass das sogar für Sünder gilt, sogar für Gottlose, das ist das radikal Neue und auch das Unerhörte, was Paulus hier schreibt. Nun, das steht am Anfang, in der Vergangenheit. Was heißt das aber jetzt für uns in der Gegenwart? Was heißt das für uns im Hier und Jetzt? Und da schreibt Paulus, dass wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Und das nicht vielleicht, nicht irgendwann, sondern jetzt. Jetzt haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zu Gottes Gnade. Wir stehen in ihr. Also, unsere Beziehung zu Gott, die ist in Ordnung. Das ist der Ist-Zustand. Und es ist in dem Zusammenhang einmal spannend zu überlegen, was denn die Menschen damals in Rom, an die dieser Brief gerichtet ist, bei dem Wort Frieden gedacht haben. Paulus schreibt diesen Brief nach Rom, in eine Welt, die sich selbst dafür rühmt, friedlich zu sein. Seit Kaiser Augustus rühmte man die Pax Romana. Das haben wir vielleicht im Geschichtsunterricht gehört. Das ist der römische Frieden. Kultur und Wirtschaft blühen auf, Rom wird pompös ausgebaut. Aber dieser Friede, der war nicht echt. In den Provinzen, da litten die ausgebeuteten Völker. An den Grenzen, da herrschte Krieg. Und für die vielen Sklaven und für die vielen Minderheiten, da war Frieden nichts als eine große Lüge und reine Propaganda. Dieser Friede, er beruhte auf Macht, auf Gewalt und auf Unterdrückung. Paulus spricht jetzt aber von einem anderen Frieden. Er schreibt vom Frieden mit Gott. Und das ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Als Jude denkt Paulus beim Frieden an einen Shalom, an einen umfassenden Zustand von Glück und Wohlergehen. Und in diesem Shalom, da steckt Fülle drin. Vielfalt, Toleranz, ein liebevolles Miteinander, Gerechtigkeit, Lebensfreude und Sinn. Und diesen Frieden, schreibt Paulus, den haben wir. Und wir haben ihn Jesus Christus zu verdanken. Er hat es uns möglich gemacht, in diesem Frieden zu leben. Was für eine Gnade. Und Paulus schreibt das sogar. Wir stehen in der Gnade. Das kann man sich vielleicht so vorstellen. Wir stehen in der Gnade wie in einem geschützten Raum. Und dort geht es uns gut. Also kein Abrackern mehr in religiösen Dingen. Kein Bangen. Habe ich einen gnädigen Gott? Keine Angst, ich könnte in Gottes Augen nicht ausreichen. Und Paulus hat das für die christlichen Gemeinden wirklich so gemeint. Mitten in dieser gewalttätigen Welt leben wir in einem Raum des Friedens. Und das ist auch unsere Gegenwart. Wir haben Frieden mit Gott. Und weil das so ist, können wir uns für den Frieden unter den Menschen einsetzen. Nun, von einer anderen Sache spricht Paulus auch. Dass dieser Friede mit Gott ein anderer Friede ist als von dieser Welt, das weiß auch Paulus. Er spricht also nicht von Friede, Freude, Eierkuchen. Zu gut weiß Paulus von den Bedrängnissen, die er selbst, die aber auch viele Christinnen und Christen seiner Zeit erleben mussten. Das hieß Verfolgung. Verfolgung wegen deines Glaubens. Dein Glaube, der wird nicht ernst genommen. Du wirst ausgelacht, weil du an Jesus Christus glaubst. Und dann kommen vielleicht auch noch die eigenen Glaubenszweifel als Bedrängnisse dazu. Bedrängt zu sein, das kennen wir Menschen, das kennen wir Christinnen und Christen durch die Zeiten hindurch. Warum schreibt er jetzt aber, dass man sich als Christ dieser Bedrängnisse rühmen kann? In anderen Übersetzungen heißt es sogar, du kannst stolz darauf sein. Paulus hat das Leiden ja nicht gesucht. Aber er hatte für sich am eigenen Leib erfahren, dass die volle Lebenskraft Gottes sich gerade in der größten Gefahr entfaltet. Paulus rühmt sich also der Bedrängnisse, weil ihm in diesen Bedrängnissen neue Kraft von Gott her zugewachsen ist. Das war seine Erfahrung. Als es ihm schlecht ging, als er bedrängt wurde, da hat er Geduld bekommen. Auch unter der Last, nicht aufzugeben und sich dagegen zu stemmen. Und so hat Paulus für sich die Echtheit des Glaubens für sich erfahren. Und so wächst inmitten von Konflikten und Auseinandersetzungen, mitten in der größten Not und Gefahr, seine Gewissheit, dass er tatsächlich in diesem Raum der Gnade steht und lebt. Und dass aus diesem Frieden mit Gott wirklich etwas erwächst, das im Leben trägt. Also, das ist sozusagen unser christlicher Ist-Status. Wir haben Frieden mit Gott und auch in Bedrängnissen kommt uns Gottes Kraft zu. Das lesen wir also vom zweiten Band in unserer Christus-Mensch-Trilogie. Was können wir jetzt von der Fortschreibung erwarten? Nun, Paulus, er bleibt nicht bei der Gegenwart stehen. Die Geduld, die wir haben, das ist wie eine Probe für uns. Durch sie hindurch wächst Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns davor bewahren wird, im weitesten Sinne unter die Räder zu kommen. Durch das, was Gott an uns getan hat, werden wir vor Zorn bewahrt und wir werden selig. Das heißt, Leid hat nicht das letzte Wort. Und es heißt, dass Gottes zukünftige Herrlichkeit für uns bestimmt sein wird. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Leben nach dem Leben. Das heißt, ich habe Zukunft, auch wenn alles andere endet. Und wer eine Zukunft hat, der gestaltet. Der gibt nicht auf und der setzt sich für eine gute Gegenwart ein. Paulus schreibt, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das ist der Zukunftsausblick. Ich finde, durch so eine Abfolge wie die Zusammenfassung auf einem Buchklappentext werden für mich die Aussagen des Paulus noch mal leichter verständlich, ein bisschen besser geordnet. Soweit also Paulus mit dem, was für ihn und unseren Glauben so wichtig ist. Aber seien wir ehrlich, es bleibt kompliziert mit Paulus, oder? Gerade dann, wenn meine Glaubensgewissheit und mein tatsächliches Erleben auseinanderfallen. Also wenn ich in mein alltägliches Leben schaue, dann singe ich nicht automatisch ein Loblied und ich kann mich dem rühmen. Dann, wenn ich auf meinen Kontoauszug schaue und denke, oh, es ist wieder knapp. Wenn ich Sorgen um die Familie habe oder wenn ich die Nachrichten höre, wieder ein neuer Krieg im Iran, bei dem unzählige Menschen sterben werden. Ja, ich weiß, dass Gott mich liebt und trotzdem fühle ich mich manchmal verlassen. Ich weiß, dass ich Frieden mit Gott habe und spüre doch Unruhe in mir und ich spüre die Unruhe in dieser Welt. Wissen und Fühlen fallen oft auseinander. Und genau deshalb brauchen wir Erinnerung. Dieser Sonntag, er heißt Reminiscere, Gedenke. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Inmitten der Erfahrung von Leid, Scheitern, Sorgen und Schuld wird uns heute nahegelegt, mit den Worten des Apostels zu gedenken. Also sich zu erinnern, nicht zu vergessen. Sich also einen Knoten im Taschentuch des Glaubens zu machen. Paulus ruft uns zu, vergesst nicht, was Gott getan hat. Gerade dann, wenn der Alltag laut ist und gerade dann, wenn deine Not so groß ist. Sich erinnern heißt, ich halte fest, was war, auch wenn mein Gefühl gerade etwas anderes sagt. Das braucht Übung. Und vielleicht ist diese Passionszeit genau dafür da, einzuüben, sich zu erinnern. Ich kann für mich sprechen, in einer meiner größten Krisen ist das zu einem großen Schatz meines Glaubens geworden. Da ich gespürt habe, in der Krise bin ich gehalten, weil ich mich daran erinnert habe, dass Gott mich angenommen hat, auch in meinem Scheitern. Und dass ich mich dann daran erinnert habe, ich muss mir die Liebe Gottes nicht verdienen, wenn ich gerade sowieso das Gefühl habe, die Welt um mich herum, sie geht kaputt. Und dass Christus alles getan hat, das ist dann für mich wie ein Rettungsanker gewesen. Das ist für mich auch nochmal so ein schönes Bild. Dieser Anker, der hält nicht, weil ich so fest zugreife, sondern weil er außerhalb von mir festgemacht ist. Der Sturm, der tobt um mich herum vielleicht weiter. Das war auch in meiner Krise so, bis es wieder ruhig werden konnte. Aber ich gehe nicht unter, weil ich mich erinnere. Weil ich weiß, auf meinen Retter ist Verlass, auf meinen Retter war Verlass und auf meinen Retter wird auch in Zukunft Verlass sein. Wir haben eben über diese kleinen Erinnerungshilfen gesprochen. Ein Knoten im Taschentuch, ein Zettel am Kühlschrank, ein Reminder am Handy. Vielleicht ist das eine kleine Aufgabe für uns für diese Woche. Also mal zu überlegen, was kann mir in Glaubensdingen so eine Erinnerungshilfe sein? Und wie kann ich das für mich nutzen? Vielleicht ist es ein Bibelvers im Portemonnaie. Vielleicht ist es ein bewusstes Gebet morgens. Vielleicht ist es für manche auch ein Schmuckstück. Dieses Kreuz, damals, bei der Konfirmation habe ich es bekommen. Ich erinnere mich mal wieder daran, was es mir bedeutet. Oder ich nehme mir einen festen Moment der Stille. Und ich denke dann zurück, was hat mir mein Glaube in der Vergangenheit eigentlich gegeben? Und was davon ist noch da? Was hat sich vielleicht auch verändert? Ich wünsche uns sehr, dass wir uns erinnern an Gottes große Liebestat. Ich wünsche uns, dass wir uns erinnern, wenn es darauf ankommt. Also nicht vergessen, dass Gott uns nicht vergisst. Amen.